Guten Morgen miteinander. Ich freue mich, dass ich Predigt haben darf. Vielen Dank auch dem Lobpreisteam, das uns irgendwo in dem Lobpreis in Beziehung zu Jesus hineingeführt hat. Und ich hoffe, dass die Worte, die Predigt uns weiter in Beziehung zu Jesus wird hineinführen. Ich bin vor etwa 20 Jahren, als ich noch klein war und jung, bin ich eine Woche in die Ferien zu einem Kollegen, der hat an einem Ort gewohnt, wo ich mich nicht so gut auskennt habe. Und eines Abends haben wir beschlossen, wir gehen miteinander joggen. Wir sind dann losgerannt, für mich ein unbekanntes Gebiet, irgendwo der Hügel, der Berg darauf. Und wo wir irgendwo da oben waren, haben wir einen kurzen Halt gemacht, haben ein bisschen rumgeschaut. Da oben hat es eine schöne Aussicht gehabt, es hat Restaurants gehabt, es hat Menschen gehabt, es war gesellig. Und irgendwann haben wir uns dann entschieden, zum zurückzugehen, haben aber entschieden, dass wir nicht auf dem gleichen Weg zurückgehen, sondern auf einem ganz anderen Weg durch den Wald durch. Wir haben uns noch nicht viel dabei gedacht, wir sind losgelaufen. Bevor wir in den Wald rein sind, hat mein Kollege so zu mir gesagt, du, es wird schon langsam dunkel, schaffen wir das echt? Und wir haben einfach gedacht, gut, machen wir laufen weiter. Irgendwann sind wir im Wald und wir haben auf einmal gemerkt, dass es dunkel wird. Es hat angefangen zu blitzen, ein bisschen donnern. Wir hatten noch so ein bisschen einen Weg gesehen. Und irgendwann ist das Ganze wirklich sehr, sehr dunkel geworden, sodass wir etwa noch 3 Meter vor uns gesehen haben und alles andere war einfach finster und dunkel gewesen. In dem Moment, weiss ich noch, als wäre es gestern gewesen, hat mich schon so eine Angst befallen. Und denkt, hu, wenn das noch gut kommt. Wir sind dann weitergegangen und irgendwann sind wir zu einer Weggabel gekommen. Ein Weg hat irgendwo, glaube links aufgeführt und der andere hat an einen anderen Ort geführt. Und ich schaue meinen Kollegen an und frage ihn, du weißt schon, wo durch das geht, oder? Und er irgendwie so in einer gewissen Unsicherheit, ja, so ganz sicher bin ich mir auch nicht mehr. Und wirklich spätestens dort hat mich eine Angst erfasst in dieser Dunkelheit, wo mich einfach wie erstarrt hat. Wir sind dann wie Roboter irgendwie durch den Wald gelaufen. Alles, was rechts und links sich bewegt hat, sind halbe Monster gewesen, die auf uns zugekommen sind. Und irgendwann sind wir dann aus dem Wald rausgekommen, haben so langsam Konturen vom Dorf gesehen, wo er hergekommen ist. Wir haben flutschnass das Haus betreten und ich bin einfach nur noch heilfroh gewesen, dort wieder anzukommen. Dunkelheit, Finsternis. Jeder von uns kennt das wahrscheinlich auch. Auf irgendeinem Weg, irgendeinem Punkt im Leben, wo er gemerkt hat, es ist irgendwie dunkel geworden in meinem Leben. Vielleicht war das als Kind vielleicht auch der Keller gewesen. Keller Stegen, wo du runter bist. Und ich weiss nicht, wie du über die Welt denkst, aber wenn ich manchmal über die Welt nachdenke, dann habe ich schon oft das Gefühl, die Welt ist, wenn man ganz ehrlich ist, schon ein bisschen dunkel. Ich weiss, die Reiseliebenden, die würden dann sagen, du, aber auf der Welt, da gibt es auch wunderschöne Plätze. Da kann man Kulturen kennenlernen, es gibt ein schönes Meer. Die Welt ist doch einfach wunderbar, das stimmt. Aber wenn ich die Welt so ein bisschen genauer anschaue, habe ich manchmal das Gefühl, es liegt etwas auf dieser Welt, es gibt Systeme in dieser Welt, die für den Menschen nicht so gesund sind. Ich bin in meiner Arbeit als Jobcoach bei der Stiftung Wendepunkt tätig und ich begegne immer wieder Menschen, die haben Depressionen, Menschen, die fürchten sich vor der Zukunft. Ich begegne Menschen, die sind aus einem Land geflüchtet, die sind aus einem System rausgeflüchtet, in ein Land hinein, wo letztendlich wieder kein System da ist, wo sie aufnehmen können. Für die ist das finster, dunkel teilweise da, geschlossen irgendwo die Welt. Die Bibel redet auch von dieser Welt und sagt, es gibt eine Welt, wo ein System auf sich hat, wo nicht Gott freundlich ist, sondern Gott feindlich. Und Jesus, er hat einen Text oder er hat zu den Jüngern geredet in Matthäus 5, 14 bis 16, wo es darum geht, wie sie dieser Welt wieder hell wird. Text ist da vorne eingeleuchtet. Ich möchte neu vorlesen. Ich habe den Text genommen. Ich habe ihn einerseits sehr ermutigend gefunden, aber gleichzeitig ist er auch sehr herausfordernd. Da steht: Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Der Pablo Picasso, der ist einmal zu einem Schreiner ran und hat sich einen Schrank für sein Schloss in Südfrankreich bauen lassen. So ist er zu dem Schreiner, hat eine Skizze mitgenommen, um dem Schreiner zu zeigen, wie der Schrank aussehen soll. Hat ihm das nochmal erklärt. Ich nehme mal an, Pablo Picasso hat seine gewissen Ansprüche gehabt. Und dann hat er den Schreiner gefragt, sag mal, was denkst du, was kostet das Projekt oder der Schrank? Der Schreiner hat dann angeschaut und hat gesagt, es kostet nichts, mach einfach deine Skizze, deine Unterschrift auf die Skizze und dann passt das schon. Das war ein kluger Schreiner. Was ist etwas wert? Oder was hat ein Gegenstand für einen Preis? Wie tut man den manchmal festlegen? Ich glaube, oft kommt es darauf an, welcher Name oder welche Unterschrift auf dieser Skizze ist. In der Bibel gibt es einen Vers, in Jeremia, da steht: Du bist doch, o Herr, in unserer Mitte und wir tragen deinen Namen. Leute, die an Jesus glauben, Menschen, die Jesus nachfolgen, denen ist gewiss, da steht, die haben eine Unterschrift von Gott auf ihnen im Leben. Und die Unterschrift, die macht das Leben von diesen Menschen bedeutsam. Es gibt eine Bedeutung, es gibt Sinn, es macht sie irgendwo wertvoll. Jeder Mensch ist wertvoll, aber diese Unterschrift macht irgendwo noch bedeutsamer. Und aus dem Grund kann Jesus jetzt in dem Text in Matthäus 5, der Jesus-Jünger, sagen: Ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Schweizer Tugend, die besagt ja eigentlich, dass wir nicht grösser oder nicht mehr von uns denken sollten, als wir sind. Das stimmt. Aber ich habe manchmal das Gefühl, wir Schweizer sind Leute, die gerne nicht gut über uns denken wollen oder das nach aussen tragen wollen. Unsere religiösen Stimmen in uns, die sagen uns auch oft, was wir nicht sind. Was wir zu wenig sind, was wir noch nicht können. Und oft leben wir mit einem so gewissen Schuldgefühl, Schuldbewusstsein. Und Jesus konfrontiert uns jetzt in dieser Bibelstelle mit unserer Identität. Er redet im Präsens und sagt da ganz bestimmt: Ihr seid das Licht der Welt. Da steht nicht, ihr werdet das einmal sein. Oder wenn ihr euch anstrengt, dann sind ihr das einmal. Es ist eine Ernennung, eine Bevollmächtigung. Jesus sagt, deine Beschaffenheit als jemand, der mit Jesus unterwegs ist, ist Licht. Du bist einfach so gemacht. Es ist so, ob es dein Wunsch ist oder nicht. Du bist Licht, du bist bevollmächtigt dazu. Das ist dein Zustand, deine tiefste Identität. Und mir hat das irgendwo in der Vorbereitung ganz neu beeindruckt. Wir sind das Licht dieser Welt. Und immer wenn man solche Formulierungen in der Bibel sehen, wo steht, ihr seid, ist das ein Versuch von Gott, uns mit unserer Identität zu konfrontieren. Uns gegenüber wahr werden zu lassen. Uns Bedeutung, Wichtigkeit, Nützlichkeit zu verstehen zu geben. Jesus will uns nicht auf ein hohes Ross rauflopfen, damit wir auf Menschen herabschauen können. Überhaupt nicht. Aber Jesus möchte seinen Jüngern Bedeutung geben, Identität geben, damit sie gute und richtige und gesunde Haltungen haben. Ich glaube, das ist ganz wichtig als Christ. Ich merke immer mehr, und das macht mich manchmal traurig, wenn ich in meinem eigenen Leben oder vielleicht im Gespräch mit anderen Christen merke, die denken dauernd irgendwie in diesem Defizit hinein. Ich habe das noch nicht, ich bin das noch nicht, ich habe das wieder falsch gemacht. Anstatt eigentlich den Reichtum zu geniessen, den Jesus uns gibt, leben sie in einem Defizit hinein und können eigentlich die Bestimmung, die sie bekommen haben, noch nicht in dem Maß ausleben, wo sie könnten ausleben. Ich habe einen Coaching-Kurs gemacht und dort hat uns der Coaching-Lehrer gesagt, jeder Mensch denkt oft in Selbstgesprächen. Vielleicht sind ihr auch schon an einer Ampel gestanden mit dem Auto und haben mal auf euch eingelassen und gemerkt, ich bin wieder selber mit mir am Reden. Und mir sagt, dass ein Mensch etwa 4000 Selbstgespräche pro Tag mit sich selber führt. Und etwa 75% von diesen Selbstgesprächen sind negativer Natur. Und ich glaube, das ist ein Produkt von dem, dass die Welt gefallen ist, von dem, dass Sünde in die Welt hineingekommen ist, dass wir eigentlich grundsätzlich einfach negativ in einer Spirale sind, die uns nicht gut tut. Aber Jesus möchte uns eigentlich dort rausnehmen und uns ein positives Gedankengut geben, damit wir unsere Bestimmung ausleben können. Es gibt einen Vers im Kolosser 1,13, dort steht, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das heißt, jeder Mensch, der erkannt hat, dass Jesus Gott ist, und jeder Mensch, der eigentlich einsieht, dass er Beziehung zu Jesus braucht, dass er zu Jesus muss hingehen und auch Fehler und Sünden ihm weitergeben, der kommt Vergebung für seine Sünden über. Und der kann genau das vollziehen, was da drin steht. Und ich glaube, das ist der Anfang vom Ganzen. Er kommt aus dem Reich von der Finsternis raus und kommt ins Reich von der Liebe von Jesus. Und in dem Reich wartet Gutes auf dich, wartet Gutes auf uns. Dort gehen zerstörende Muster weg und kommen gesunde Muster in uns hinein. Und jetzt, wenn wir einen zweiten Schritt in die Predigt machen, mit welcher Absicht sagt das Jesus? Ich habe das einerseits schön gefunden. Jesus gibt nicht einfach die Dienstanweisung. Jesus geht nicht zu den Jüngern an und sagt, so, jetzt sind ihr meine Jünger geworden, jetzt verlange ich von euch, dass ihr das endlich ausführt, sondern Jesus sagt ihnen zuerst einmal, schaut, das ist euer Potenzial. Das habt ihr, das sind ihr. Und jetzt gibt er grundsätzlich den Jesus-Jünger einen Auftrag. Und zwar sind sie Licht in dieser Welt. In dieser dunklen Welt, wo wir vorher gehört haben, wie das aussehen kann, sollen die Jesus-Jünger jetzt Licht sein. Jedes Licht ist heller als Dunkelheit. Und darum soll es Licht sein. Und Jesus erklärt das den Jüngern in zwei Bildern. Das erste Bild ist, oder er schreibt da, es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. Ich habe im Internet gelesen, in Peking ist man jetzt dran, wegen dem höheren Bevölkerungswachstum, eine Untergrundstadt aufzubauen. Also da wird im Untergrund wird eine Stadt aufbauen mit Einkaufszentren, mit Häusern, mit allem, was man so braucht für das tägliche Leben. Und man kann also in dem Peking in der Stadt sein und merkt nicht, dass unter dieser Stadt nochmal eine Welt gibt, wo es Leben gibt. Jesus braucht jetzt eigentlich gerade das gegensätzliche Bild, um den Jüngern zu beschreiben, wie sie sollen Licht sein. Wo sie sollen Licht sein. Er braucht das Bild von dieser Stadt, die auf dem Berg ist. Und ich denke, das Bild soll verdeutlichen, ein Christ, der sein Leben mit Jesus lebt, der wird sichtbar sein. Der kann gar nicht anders als sichtbar sein. Du kannst als Christ nicht untertauchen, so wie ein Untergrundjünger, sondern wenn du dein Christsein konsequent auslebst, wirst du immer sichtbar sein. Ich glaube, es gibt zwei Gründe für die Sichtbarkeit. Einerseits glaube ich, dass wir ein Potenzial haben, wo die Welt sich danach sehnt und vielleicht nicht haben, sondern das ist die Liebe. Jesus hat uns eine Liebe gegeben, wo wir weitergeben dürfen. Jesus hat uns eine Agape-Liebe gegeben, also eine Liebe, wo wir auch die gerne haben können, wo es manchmal schwierig ist, gerne zu haben. Aber Jesus macht das möglich. In der Apostelgeschichte schreibt zum Beispiel der Lukas, dass Jesus-Jünger untereinander ein Herz und eine Seele war. Und ich glaube, wer die Liebe lebt im Alltag, wenn wir als Gemeinde die Liebe leben im Alltag, dann werden wir sichtbar sein für andere Menschen. Dann wird das nicht irgendwo im Untergrund stattfinden, sondern dann wird das sichtbar sein. Das Zweite, wo ich glaube, wo wir ersichtlich sind, ist, wir haben eine absolute Botschaft. Leute, die Christen werden kennenlernen, die werden merken, die Botschaft, die ist absolut. Und ich glaube, wenn wir dort wirklich dran sind und in gewissen Themen einfach da den Mut haben, zu sagen, mal so ist es, so glaube ich das, dann wirst du nicht können einfach im Untergrund bleiben, sondern du wirst erkennbar sein. Darum will ich dich fragen, für was bist du bekannt? Wenn du deine Kollegen, deine Familie, wenn du deine Verwandten fragst, für was bin ich bekannt? Was würden sie dir für eine Antwort geben? Um den Gedanken weiterzuführen, braucht jetzt Jesus nochmal ein Bild, nämlich das Bild vom Licht. Er erklärt, wir zünden nicht das Licht an und platziert es dann unter dem Scheffel. Scheffel, das war ja ein Gefäß, wo man Mehl gelagert hat. Sondern er sagt, dort, wo das Licht ist, soll das so platziert werden, damit man es sieht und vor allem, damit andere profitieren können davon. Was ist die Eigenschaft von Licht, habe ich mich gefragt. Ich glaube, die Eigenschaft von Licht ist, dass es einerseits hell wird, aber einerseits erwärmt es auch. Also ich merke zum Beispiel, da hat es Lichter und da ist es wesentlich heller, als wenn man wahrscheinlich da unten hockt. Licht erhält. Und ich glaube, Jesus-Jünger sollen sich so positionieren, dass sie eine Wärme können ausstrahlen in die Welt hinein. Dass sie die Welt können erleuchten. Und wenn du Teil von einer Ortsgemeinde bist, vielleicht von dieser, dann ist für dich auch noch interessant, was Ortsgemeinde denn bedeutet. Ortsgemeinde heisst in seiner Bedeutung, in seinem Urwort Ekklesia. Und Ekklesia setzt sich mit den zwei Begriffen auseinander, Ek und Kaleo. Und das bedeutet eigentlich heraus- und hinausgerufener. Also du bist als Christ ein Herausgerufener, ein Hinausgerufener in die Welt. Der Begriff Ekklesia hat noch eine zweite Bedeutung, nämlich eine politische Begrifflichkeit und heisst eigentlich, das ist ein Mensch oder das sind Menschen, die setzen sich zusammen, um für das Wohl der Stadt zu sorgen. Also zum Beispiel die Gemeinde in Korinth, das sind Menschen gewesen, die sind rausgerufen worden für die Stadt Korinth, für die Stadt zu sorgen. Und die Gemeinde in Wettingen, ich glaube, wir sind Menschen, wir sind rausgerufen, um für die Region, für die Stadt zu sorgen. Also wir merken letztendlich, die Gemeinde ist nicht einfach eine Bahnhofshalle, wo man wartet, bis die Züge kommt und wir dann in den Himmel abgeholt werden, sondern die Gemeinde ist ein Ort der Zurüstung, damit wir raus und dort, wo wir sind, können Licht sein. Finde ich ganz wichtig. Ich merke, ich habe manchmal das Gefühl, dass wir Christen sehr gern in einer Gemeinde sind. Das ist irgendwo unsere Wohlfühloase. Aber oft wenig Mut haben, um wirklich in die Welt hineintreten und dort zu sein, wo wir eben den Glauben, das Licht leben müssen. Ich war früher noch Jugendpastor und ich weiss, ich hatte irgendwann den Eindruck, dass unsere Jugendlichen extrem gemeindetreu sind, was wunderschön ist, aber sehr, sehr wenig Beziehungen nach außen haben. Und irgendwann haben wir dann die Idee gehabt, als Jugendgruppenleiterteam, haben gesagt, jetzt lassen wir mal zwei, drei Hauskreise ausfallen. mit der Aufgabe oder mit der Aufgabenstellung, dass die Jugendlichen an denen Abend, wo wir keinen Hauskreis haben, abmachen mit Kollegen aus dem Verein, aus der Schule, wo auch immer. Und dort einfach versuchen, Beziehung zu pflegen. Ihnen die Jesusliebe weiterzugeben. Und wo ich das ihnen gesagt habe, ich weiss es noch, als wäre es heute, Schock, Überforderung. Das ist mir so geblieben. Und das hat mir so irgendwo ein Bild gegeben und gemerkt, wir sind sehr stark, sagen Sie mal, als Innendienster unterwegs. Aber wenn es darum geht, einfach mal draußen, bei den Nachbarn, gerade bei meinem Nächsten, wo ich bin, zu sein und ihm die Jesusliebe zu geben, ich weiß es nicht. Das ist nur eine Vermutung. Ich sage es einfach mal, es darf jeder mit dem machen, was soll machen. Die Liebe soll leuchten in Form von Wärme. Im letzten Vers von dieser Predigt steht noch: So soll euer Licht leuchten bei den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Jesus sagt da erstaunlicherweise zu den Jesus-Jüngern nicht: Geht an und erklärt ihnen in den ersten 5 Minuten das Evangelium. Sondern er sagt, euer Licht soll leuchten durch die guten Werke, die ihr tut. Gute Werke kann auch ein Wort sein, selbstverständlich. Das gute Werk kann auch sein, dass man jemandem das Evangelium erklärt. Aber ich merke mehr und mehr, das Evangelium muss immer unterstrichen werden mit dem Leben, mit diesen guten Werken, die dort draußen entstehen. Glauben bringt gute Werke hervor. Nicht aus Selbstgerechtigkeit, aber einfach aus dem Grund, weil man Jesus liebt. Ich glaube, man kann es vielleicht ein bisschen so vergleichen wie mit dem Mond und der Sonne. Wir sind nicht Christen, die sollen aus eigener Kraft gute Werke machen. Aber ich glaube, es soll so sein, wie wenn die Sonne uns anscheint und wir Monde sind, dann können wir das Licht einfach weitergeben, reflektieren zu meinen Mitmenschen. Und ich glaube, das soll das Bild sein, das letztendlich in dem Text präsent sein soll. Wir sollen gute Werke tun, die guten Werke sollen eine soziale Wirkung haben und sollen den Menschen helfen, Gott zu erkennen. In dem Text steht auch nachher, sie sollen den Vater im Himmel preisen. So durch die guten Werke werden die Menschen zu Jesus, zum Vater im Himmel, zugeführt. Was braucht es noch, außer die guten Werke? Ich glaube, es braucht einfach Mut. Es braucht Mut, unsere Identität letztendlich auszuleben. Im Epheser 5, 8, da steht, seid Kinder des Lichts, die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Ich glaube, dort, wo Licht reinkommt, dort werden manchmal auch Sachen aufgedeckt. Dort kommen manchmal Sachen vor, die man manchmal gerne nicht sehen möchte. Einerseits im eigenen Leben, einerseits aber auch vielleicht im Leben von anderen Menschen. Und ich glaube, darum braucht es manchmal wirklich Mut. Ich merke das schon hier im Kanton Aargau oder ganz egal, wo auf dieser Welt, zum Beispiel als St. Galler, brauchst du auch Mut. Überall, wo du als St. Galler redest, kommt eine Gegenantwort. Ah, St. Gallen, hopp, St. Gallen. Du kannst sein, wo du bist, in Italien auf dem Berg oben, jemand begegnet dir, es kommt. Und ich glaube, als Christ kommst du auch in so eine Situation, wo du merkst, du sprichst eine andere Sprache, einen anderen Dialekt. Und da könnte es sein, dass es eine Rückkopplung von dem gibt, wo du weitergehst. Und darum braucht es Mut. Und darum möchte ich euch zum Schluss im Predigtvers weitergehen, von Matthäus 28, vom Missionsbefehl, wo steht, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Amen.